Herzlich willkommen zum Katapult 2, zum Nachmittags-Event. Der erste, das wir beschäftigen uns heute mit Webtechnologie. Der erste Vortrag von mir wird sein über HTML5 und Internet Explorer 9. Ich werde dann ein bisschen erzählen, wie das zusammenpasst. Für die, die mich nicht kennen, mein Name ist Andreas Schabus. Ich bin bei Microsoft Österreich in Wien tätig, bin zuständig dort für Academic Relations, das heißt für alles, was mit Know-how-Transfer, in welche Richtung auch immer, zwischen Microsoft und den Universitäten und Fachhochschulen passieren kann. Ich muss mich kurz entschuldigen, ich werde heute nur sitzen und mich nicht bewegen, aber ich habe Probleme mit meinem Knöchel und darum möchte ich das nicht übertreiben und da herumlaufen. Okay, fangen wir an, warum eigentlich Web? Und ich habe mir gedacht, überlegst du, warum ist Web eigentlich so in aller Munde? Ein Grund ist natürlich, dass man so immer die Anzahl der Internet-User so ziemlich kontinuierlich ansteigt. Das heißt, wir kriegen einfach immer mehr Leute, die irgendwie übers Internet zugreifen wollen. Und der Grund, warum wir es jetzt eigentlich mit HTML5 hat oder warum wir uns damit auseinandersetzen, ist natürlich, weil sie das Internet, aber wenn man sagt, es gibt den Internetstandard und irgendwie hat man so das Gefühl, das bleibt über Jahrhunderte gleich, das ändert sich schon ziemlich und ich habe mir mitgebracht eine Webseite und das war keine schlecht designte Webseite, das ist von Nike, die Webseite, so wie die vor 8 Jahren ausgeschaut hat, durchaus eine coole Webseite. Was man halt trotzdem will in der Zwischenzeit, man will einfach mehr haben. Das heißt, wir haben immer mehr da hineingepampft. In der Zwischenzeit schaut die Webseite so aus. Ich meine, es ist natürlich nur ein Screenshot, aber man kann sich vorstellen, wir haben da in der Mitte, wir haben Videos, da kann man herumscrollen, da unten kann man so die Modelle drehen und so weiter. Das heißt, das Internet an sich hat sich natürlich weiterentwickelt. Und hat sich natürlich auch weiterentwickelt mit verschiedensten Zusatztechnologien und so weiter. Auf manche werden wir heute noch zu sprechen kommen. Was natürlich auch massiv dazu gekommen ist, und wenn ich so schauen darf, darf ich das gleich so sagen, es sind einige Leute, die schon älter sind, so wie ich zum Beispiel auch, die schon länger in der IT tätig sind, da hat es irgendwann einmal die Zeit gegeben, da haben wir uns geeinigt drauf, okay, eine normale Screen-Auflösung sind 1024x768 und so weiter. Wenn ich heute jemand frage, was ist heute eine normale Screen-Auflösung? Ich weiß das bei mir zu Hause schon nicht. Ja? Und wir haben natürlich auch Internet entwickelt zu dem, was man sagt, der Internet of Things. Das heißt, alle möglichen und unmöglichen Devices hängen heute irgendwie in den Internet drinnen. Und die wollen alle Content konsumieren. Das heißt, da hat sich natürlich massiv was weitergegeben. Und das, was Sie da sehen, ist ein Bild vom sogenannten N-Building in Tokio. Da sieht man über QR-Codes, kann man dort alle Twitter und Blogs abfragen von den Leuten, die gerade in den Gebäude drinnen sitzen. Die haben so riesige Dinge. Das heißt, man hängt einfach irgendwie alles ins Internet. Und ich habe schon gesehen, Eiskästen, die im Internet hängen, Waschmaschinen, Mikrowelle habe ich schon mal getroffen. Also das heißt, man hängt immer mehr Sachen hinein. Und das sind natürlich die Dinge, die jetzt auch erfordern, dass sich das Internet weiterentwickelt. Und das ist natürlich auch ein Grund, warum man jetzt überlegt, wo geht's hin, und das werden wir dann im Weiteren sehen. Das ist natürlich etwas, was massiv HTML5 treibt. Wir werden sehen, wo das hinkommt. Was für mich ein wichtiger Punkt ist, ich versuche gerne über diese Technologien nachzudenken und zu überlegen, was wir eigentlich in meinem Werkzeugkoffer drinnen haben. Das heißt, wir haben natürlich eine Reihe von Technologien und ich habe jetzt da nur so ein paar Dinge, die man einfach als die wir als Developer zur Verfügung haben. Das sind Werkzeuge, die kann ich verwenden und in dem Fall habe ich das auf Web bezogen, wirklich auf, sag jetzt einmal, klassisches Web. Es gibt natürlich irgendwo HTML, es gibt irgendwo CSS, es gibt ASP.NET, Ajax, jQuery, was auch immer. Das heißt, wir müssen einfach den Werkzeugkoffer kennen. Was ich nur ganz gerne versuche, ist zu überlegen, welche Teile da nehme ich dann raus. Und ich glaube, das wird sehr spannend werden dann, weil am Ende von dem Nachmittag haben wir die Diskussion, wo glauben wir, dass es hingeht, was ist Silverlight versus HTML5 und so weiter. Und wie ich halt gerne überlegt dazu, und ich habe das Slide nicht einmal versucht zu adaptieren, der eine oder andere wird es kennen, dass wir eigentlich ständig überlegen mit der Idee Reach versus Rich. Und welche Technologie passt mir dort hinein? Und ich muss einfach überlegen, was hätte ich gern, was brauche ich? Wenn ich heute hergehe und sage, ich möchte jetzt einen Content haben, ich möchte eine Webseite haben, die mit jedem Device konsumieren kann, dann werde ich wahrscheinlich mehr oder weniger irgendwo bei HTML-Plane landen. Es gibt eine Reihe von mobilen Devices, die schon mit CSS Probleme haben, ja? Wo man einfach dann hingeht und sagt, okay, was möchte ich? Sehr, sehr großer Reach. Auf der anderen Seite, wenn man jetzt überlegt, und für mich ist immer das Richness, die andere Extrem, sind irgendwelche Spiele. Dort geht man sogar einen Schritt weiter in Wirklichkeit und dann sage ich, okay, mir ist es so wichtig, dass mein Spiel cool ausschaut, dass das die tolle Experience hat, dass das wirklich die letzten Ideen aus der Hardware ausquetscht. Das reicht nicht einmal, wenn Sie einen Windows 7 Rechner haben, sondern ich sage, Sie brauchen einen Windows 7 Rechner mit genau der Grafikkarten und. Und das ist ganz klar, das ist für mich ganz gerne ein gutes, oder ist für mich ein Muster, in dem ich ganz gern versuche zu denken, welche Technologie setze ich wann und wo ein. Das heißt, und mit HTML5 werden wir dann sehen, wird wahrscheinlich dieser HTML-Bubble, oder wird mit Sicherheit mehr Richtung Richness rutschen. Die spannende Frage ist, wo wird sich Silverlight hinbewegen in den nächsten Jahren und. Das sind aber dann Dinge, die wir dann am Ende von dem Nachmittag, glaube ich, diskutieren sollten. Und schauen wir jetzt einmal, dass wir uns ein bisschen HTML5 anschauen. Die spannende Frage bei HTML5 ist, was ist HTML5? Und ich habe da so ein paar Dinge oben. Das erste, auf das kann man sich so ziemlich nur einigen, HTML5 ist die Zukunft des Web. Das kann man immer relativ lapidar von was behaupten, was es noch nicht gibt. Das wird schon die Zukunft werden. Das nächste ist, HTML5 ist keine eine Marketing-Message. Ja, das muss man ein bisschen auseinandernehmen. Auf der einen Seite ist es natürlich ein Marketing-Term. Alles ist auf einmal HTML5, wenn man mit bestem Willen nicht draufkommt, warum. Aber es ist halt einfach ein cooler Term. Auf der anderen Seite, wir werden dann, und da werde ich mich dann natürlich im Weiteren drauf konzentrieren, bei HTML5 ist schon ein ganzer Haufen gute Technologien dahinter, interessante Technologien dahinter und hören uns anschauen, wo man da hinkommen kann. HTML5, und das werden wir auch noch näher sehen, ist noch nicht vollständig. Das noch nicht vollständig bezieht sich ja darauf, dass der Anspruch ist, HTML5 ist so die Idee, das soll der letzte Standard werden. Also jetzt nicht der letzte, sondern dass man nachher keinen mehr brauchen. Wobei, wenn man sich das genau anschaut, das war schon der Ansatz vom HTML4. Also wie HTML4 fertig geworden ist, hat man gesagt, das ist es jetzt. Also man hat dann kurz drauf HTML4.01 angefangen zum Entwickeln und so weiter, aber das ist der Ansatz. Ein wichtiger Punkt, der auch immer ist, das ist gerade so in der Browser-Debatte immer, HTML5 ist groß. Wir werden das dann in Kürze sehen. Das ist nicht so, dass ich sage, aha, ich unterstütze das jetzt. Oder wenn man es ganz drastisch sieht, also ich hätte keinen Browser gefunden, ich habe in der Zwischenzeit ziemlich viele bei mir um, wo ich sage, der unterstützt alles von dem Bauchladen. Wobei das auch sehr schwierig ist. Wir werden dann auch sehen, sehr viele Sachen gibt es einfach auch noch nicht. Das heißt, die sind auch in der Spezifikation noch nicht fertig. Und ein wichtiger Punkt, man versucht einfach mit HTML5 den Weg zu gehen, dass man sagt, das muss richtig werden. Man würde es wirklich hinbekommen, dass mit den Standards sehr viele Leute leben können. Und da geht unglaublich viel Energie, unheimlich viel Arbeit hinein, sehr viele Leute, die dort massiv mitarbeiten. Man hat auch damit schon gesehen, dass irgendwann auch die W3C beschlossen hat, es hat ja gegeben HTML und XHTML und so weiter. Und man hat irgendwann gesagt, okay Kinder, wir schmeißen alle Energien in das HTML5 hinein und das muss einfach werden, mit dem wir alle leben können. Ein wichtiger Punkt, und das ist das, was ich gesagt habe, was meine ich eigentlich mit HTML5? Natürlich kann ich einfach sagen, okay, HTML5 ist genau, da gibt es halt ein paar Texte, die jetzt dazukommen, ein paar Texte, die wegfallen. Aber das ist nicht das, was wir wirklich meinen, wenn wir HTML5 sagen. Sondern, und der eine oder andere wird vielleicht vom Vorjahr, von dem Big Test, das Slide noch kennen, genau genommen, ich brauche mehr Dinge, wenn ich eine Webseite machen will. Eine Webseite ist ja nicht nur HTML-Tags, weil das würde dann so ausschauen wie das Weiße da dahinter, sondern üblicherweise, man braucht ein HTML, mit dem ich ein Content, eine Struktur in den Content beschreiben kann. Ich muss mir überlegen, wie soll das angezeigt werden? Da ist so ein Stichwort im CSS, was man hat. Üblicherweise habe ich dann im Hintergrund auch JavaScript. Das heißt, eigentlich, wenn wir üblicherweise, wenn man HTML sagt, meint man eigentlich dieses ganze Sammelsurium von Technologien, die ich dann wieder, je nachdem, was ich eigentlich machen möchte, zusammenglauben möchte oder verwenden möchte. Wie schaut es jetzt mit HTML5 aus? Und ich habe da so eine Art Landkarte. Und ich habe gesagt, es gibt natürlich mehrere Organisationen, und da wird es der eine oder andere schon wundern, die sich jetzt mit HTML5 auseinandersetzen. Nämlich es gibt auf der einen Seite W3C, Webkonsortium, klar, aber da gibt es noch so ein kleines Nebending, nämlich die ECMA. Und die haben, beschäftigen sich mit einem nicht so unwesentlichen Teil von dem, was wir tagtäglich verwenden, nämlich die beschäftigen sich damit, wie JavaScript ausschauen sollte, könnte und dass das weiterentwickelt wird. Jede von diesen Organisationen hat wieder eine Reihe von Working Groups. Das heißt, man sieht, also natürlich die ECMA hat die ECMA Script Working Group, hat dann also ein Subset. Und die W3C unterschließt sie wieder in mehreren Working Groups, nämlich die einen, die sich wirklich mit HTML beschäftigen, die anderen, die sich mit CSS beschäftigen. Web Apps ist die Working Group, die sich mit so Dingen beschäftigt, wie kann ich zugreifen, also zum Beispiel, wie schaut die APIs aus, dass ich auf ein DOM-Modell zugreifen kann von einem Browser. Und die SVG Working Group. Und die schreiben jetzt Spezifikationen. Und ich habe am Anfang die These aufgestellt, ganz trivial ist die Spezifikation nicht. Ich habe da so, das sind die Spezifikationen, die es da gibt. Das sind so größenordnungsmäßig irgendwas zwischen 80, 90 Spezifikationen. Und ich habe zuerst gesagt, HTML ist noch nicht fertig. Wir werden das zum Abschluss dann sehen. Da sind diese Spezifikationen sind in unterschiedlichen Stationen ihres Werdens. Manche sind Recommendations, das heißt, die wären vielleicht einmal Standard angenommen, andere sind ganz am Anfang. Wenn man so schaut, dieses ganz kleine, das ist halt schwierig, weil zeigen da oben kennt ihr nicht einmal, wenn ich stehe kennt, aber alles so, und zum Beispiel genau genommen, so eine Spezifikation, das ist HTML5. Da geht es darum, um diese Tags, aber was mir wichtig ist, wenn ich von HTML5 rede, rede ich um dieses ganze Sammelsurium von Technologien, weil ich werde halt nicht eine Webseite heute schreiben, die nur aus HTML-Tags besteht. Das heißt CSS, JavaScript, das sind einfach Dinge, die dort mit hineingehören. Das ist ungefähr ein Gefühl, man kann sich die anschauen auf der W3C-Webseite, so allein ich diese HTML5-Spec, also dieses kleine Teil von diesem, wie viel auch immer, hat so grob wahrscheinlich an die 100 Seiten. Also das ist das, was ich sage, HTML5 ist groß. Oder HTML generell ist groß. Schauen wir uns ein bisschen an, was man jetzt hin möchte. Das heißt, die Idee ist, man möchte einen neuen Standard haben, mit dem ich heutige Webseiten sauber umsetzen kann, ohne irgendwelche komischen, was auch immer, Dinge zu machen. Und natürlich, was ein wichtiger Punkt ist, wir wollen, dass das überall läuft. Das heißt, das Thema ist natürlich die Interoperability, und da wird wahnsinnig viel hineingesteckt. Man will HTML5 richtig bekommen, das heißt, es soll ja auf jedem Browser gleich funktionieren und so weiter. Schauen wir uns ein paar Beispiele an, dass Sie ein bisschen ein Gefühl kriegen, was da hat. Und das, was ich am Anfang gespielt habe, also das war jetzt nicht, dass ich übergeschnappt bin. Das ist ein Spiel, das heißt Pirates Love Daisies. Also man sieht, man hat Piraten und die beschützen Blumen, die zugegebenermaßen schon etwas da gekillt worden sind von den Viechern. Man kann jetzt die Frage stellen, sowas kann ich heute auch machen, also brauche ich kein HTML5, ja. In dem Silverlight, in dem Flash. Der Gag dran ist, da gibt es kein Silverlight, da ist kein Flash dahinter. Das heißt, wenn man da draufklickt, da poppt kein Add-in an und wenn man sich den Quellcode anschaut, das ist HTML. Das heißt, dieses ganze Spiel ist nichts anderes einfach als HTML. Und das läuft auf jedem Browser, der HTML5 Unterstützung hat, zumindest die Teile unterstützt, die wir da brauchen. Schauen wir uns vielleicht ganz kurz noch ein anderes Beispiel an. Es gibt aber ein zweites Spiel noch mit, das man auch sieht, dieses Agent 8-Ball. Das ist so, geht so in die Richtung Billard. Ich habe noch nie überlegt, dass man Billard als Agentenspiel auf Zeit spielen kann. Aber das heißt, das ist schon relativ mächtig, dass man da was machen kann. Meistens triff ich da irgendwo hinein. Das heißt, wir können da jetzt problemlos Billard spielen. Das war wieder immer beim Vorbereiten, habe ich das schon wieder gedacht, ich habe immer wieder so Themen, die so schwierig sind, daheim zu erklären. Probieren Sie es, die verheiratet sind, in einer Partnerschaft leben, setzen Sie sich immer Mitternacht hin, spülen Sie das durch und waren vielleicht, was machst, willst du nicht niederlegen? Nein, ich muss noch arbeiten. Ja, man hat schwierig. Ich habe so öfters so Themen mit Lego und so Sachen, also Leute, die mich länger kennen, wissen das. Und last but not least, ich würde jetzt nicht nur Spiele mitbringen, also ich würde jetzt nicht den Eindruck haben, HTML5 ist für Spieler und der Rest vergiss. Ich habe da Webseiten, die sind entstanden und zwar, wir haben einige Webseiten gebaut, eben im Rahmen von der Entwicklung, also Microsoft ist intensiv in der W3C drinnen, von einigen von diesen Working Chapters sind die Vorsitzenden von uns, irgendwo einmal größtmäßig von 70 Program Managern aus dem IE-Team kommentieren permanent diese Vorschläge, die da kommen. Und das ist eine Webseite, die schaut schon mal so ganz nett aus, von BMW. Man kann jetzt auch das Auto da drehen, wenn es einen Spaß macht. Man kann, ja manchmal irgendwie habe ich da kein Gefühl dafür. Man kann, wenn man da oben draufklickt, man kann die Türen aufmachen. Das dauert ein bisschen, bis er das umgerechnet hat. Da dürfte es nämlich noch irgendeinen Bug geben in der Version vom Explorer, die ich drinnen habe. Ich kann jetzt sagen, okay, am Tag arbeite ich üblicherweise. Wie schaut das Auto in der Nacht aus? Das heißt, also, man hat sehr viele Sachen, die man da drinnen machen kann, nur als Beispiel. Und wenn man schaut, da haben wir natürlich überhaupt kein Silverlight, kein Flash dahinter. Das ist auch plain HTML. Und das ist einfach die Idee, dass man sagt, wie schauen heute Webseiten aus? Und man hat einfach jetzt versucht, diese Standards alles hineinzubekommen, dass man solche Webseiten mit einem standardkonformen Art und Weise, auf einer standardkonformen Art und Weise umsetzen kann. Schauen wir uns von diesen ganzen Sammelsurien, haben wir gedacht, schauen wir uns einmal ein paar Sachen an. Im Wesentlichen möchte man anschauen, also so drei Subsets von diesen Spezifikationen. Da werden wir, glaube ich, das Deck sehen. Ich habe es da als drittes. Wenn man irgendwo in den Medien über HTML5 liest, hat man das Gefühl, HTML5 bringt genau ein Deck, nämlich das Videodeck. Ja? Ich möchte ein bisschen sagen, es bringt da mehr dahinter. Schauen wir uns da ein paar Beispiele dazu an. Ich bin immer verwirrt, wenn ich auf so einem kleinen Dings arbeiten muss. Also muss ich vielleicht das Projekt starten. Das heißt, ich habe eine Reihe von Webseiten und also Dingen mit, wo wir uns schauen werden, was wird es da so an Neuigkeiten geben. Und wir werden einmal schauen, wie weit wir da kommen werden. Schauen wir uns einmal an. Das erste, das ist jetzt wirklich einfach, sage ich mal, plain HTML5. Und jeder, der HTML entwickelt, weiß, da gibt es eine relativ lustige Syntax, die man am Anfang braucht. So, ich mache da mal zu. Das ist so ein Minimum an HTML4, den man hat. Das ist, glaube ich, auch für jeden, der ab und zu was präsentiert, der absolute Horror. Man schreibt das nie mit Notepad. Ich auch nicht, weil da merkt man nie, was ich da hinten hinschreiben soll. Was man jetzt natürlich auch versucht hat, ist, dass man, und das ist ein wichtiger Punkt, HTML5 ist eine Weiterentwicklung. Das heißt, das ist jetzt nicht, man schmeißt alles weg. Also die gute Marketing-Message wäre im Prinzip, ist alles, was HTML4 ist, sage ich, es ist ein HTML5 und wir sind toll live dabei. Ja? Das Nette, was man hat, ist, es gibt jetzt ein paar Dinge, die einfach mal da versucht, es einfacher zu machen. Das heißt, wenn ich jetzt sagen möchte, ich würde ganz gerne eine minimale HTML5-Seite haben, ist das Erste, was ich mir nicht da merke, das lösche ich mir raus. Weil das habe ich eh nicht so ganz, meine, ungefähr büte ich mir schon ein, dass ich es verstanden habe, was das ist, aber okay. Gut, jetzt haben wir eh schon oben HTML, warum soll ich dem dann sagen, dass das HTML ist und dass das von der W3C ist, ist eigentlich auch okay. Ein Header ist eigentlich auch irgendwie einigermaßen ein Luxus. Irgendwie, was man braucht, ist, man braucht einen Titel. Am Body brauche ich eigentlich auch nicht und dass das File aus ist, könnt ihr eigentlich auch selbst erkennen. Das heißt, wir haben jetzt schon mal ziemlich reduziertes HTML, wenn man so will. Das Einzige, was jetzt eigentlich noch bleibt, ist, dass man da unten noch so ein Meta-File drinnen hat, wobei da eigentlich auch viel Informationen drinnen ist, die man eigentlich nicht braucht. Ja. Und das heißt, wir sind eigentlich jetzt, das ist das minimale HTML-Dokument. Und wenn man das nicht glaubt, ich glaube, irgendwann brauche ich einen Beamer mit mehr Auflösung. Es gibt da jetzt schon, also wenn man schaut, was man grundsätzlich bei der Webentwicklung immer wieder machen sollte, wäre erstens eine schnelle Internetverbindung. Wir gehen auf den Validator von der, also es gibt einen Validator schon von der W3C. Und wer mir das nicht glaubt, wir nehmen das heraus und switchen dort auf den Validator. Macht mich irgendwie nervös. Und sagt, da, ich möchte Validate by Direct Import. Schmeißt diese drei Zeilen hinein. Hey, cool. Was haben wir jetzt? Genau, nein, ich habe ich hab's gewusst. Das war nämlich schon in den anderen drinnen. Das Hochkomma gehört weg und eigentlich gehört auch das Closing Tag weg. Das eine Warning ist nur, dass er sagt, wenn man das direkt dort hineinschmeißt, dann kann er sowieso nur das eine Ding noch machen. Wir grün, bitte. Das heißt, das ist das minimale HTML5. Okay, üblicherweise werden wir vielleicht trotzdem ein bisschen komplexeres HTML5 verwenden. Also so würde das üblicherweise ausschauen, so ein rohes Template. Man hat dann beim HTML5, also ich habe wieder Header und Body eingefügt. Und da oben kann ich noch die Sprache angeben. Also ich habe da Englisch drinnen. Ich könnte da jetzt auch Deutsch eingeben. Das wäre so quasi ein minimales Template. Schauen wir uns an, wie das jetzt ausschaut, wenn das mächtiger wird. Und ich habe da so ein Beispiel, das ist so eine Art so ein Blog, der sich mit, also wo einfach Blog-Einträge drinnen sind und Bilder, so wie man halt heute am Blog vielleicht da designen würde. Also, und man sollte vielleicht nicht einfach gewohnt sein, F5 zu drücken, was immer jetzt für Seiten hochkommt. Nicht die, die ich will. Ich werde nachher erklären, also der eine oder andere, dem wird aufgefallen sein, ich verwende nicht den Developer IIS, sondern ich verwende den normalen IIS im Hintergrund. So, wir machen doch diese Webseite auf, über die wir gerade geredet haben. Das heißt, das ist jetzt einfach so eine Art so ein Blog, das ist aus dem Internet und so weiter. Schauen wir uns jetzt einmal an, was da drinnen ist. Und wir werden sehen, etwas, was mit HTML5 kommt, ist, dass man mehr Tags bekommt, um diese Strukturierung hinzubekommen, sauber. Und zwar, was wir jetzt sehen, ist, da gibt es auf einmal nicht mehr nur diese gefürchteten Diffs. Das heißt, ich habe jetzt, sorry, wie das weg haben. Das heißt, ich habe jetzt nur mehr Diffs da drinnen. Ich würde das eigentlich auch weg haben. Geh weg. Sondern ich habe jetzt so Sachen wie, und zwar mal genau untersucht, wie schaut eine Webseite aus, und ich kann jetzt definieren, das ist der Header. Das heißt, ich habe jetzt nicht mehr Diffs mit Klassen, sondern ich kann jetzt sagen, in meiner Struktur, hey, das ist der Header von der Webseite. Dann gibt es Navtag. Da ist ein Navigationsdienst, üblicherweise Menüs und solche Dinge drinnen. Da unten habe ich eine Section, die hat eine gewisse ID. Ich habe natürlich nach wie vor Diffs und ich habe auch Footer. Das heißt, es gibt mehr Informationen, um dass ich einfach diese Struktur besser hinbekomme. Aus Sicht dessen, der sich die Seiten anschaut, spielt das überhaupt keine Rolle. Ja, für den ist das wurscht, der sieht einfach seine Webseite. Aber es gibt zumindest zwei Anwender, die das sehr gutieren werden. Irgendeine Idee? Aufs Erste kommen wir vielleicht weniger, Gott sei Dank. Das Erste sind Lesegeräte. Das heißt also für Leute, die sehr schlecht sehen, diese Lesegeräte, weil der weiß jetzt einfach, hey, da kommt jetzt eine Navigation. Das heißt, das brauche ich jetzt nicht alles vorlesen unbedingt oder in einer anderen Weise präsentieren, kann ich in einer anderen Weise präsentieren. Nicht so wie früher, dass man einfach alles in einem Table-Layout gemacht hat, da wäre einfach eine riesige Table gemacht und jemand, der mit einem Bridle-Gerät gelesen hat, hat überhaupt nichts gesehen. Die zweiten, die wir auf das natürlich Rücksicht nehmen können, und das ist der Punkt, der für jeden interessant ist, der Webseiten macht, Search Engines. Die Search Engine kann jetzt drüber gehen und wird halt einfach gefühlsmäßig, aha, da steht was, das ist Navigation, das wird vielleicht weniger interessant sein. Da oben ist eine Header-Information, da unten ist eine Footer-Information. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel habe, ich habe einen Artikel, und den habe ich als Artikel gekennzeichnet jetzt im Blog, eine Überschrift, die da drinnen steht, die wird vielleicht höher gerankt werden, weil, naja, Überschriften von Artikeln sind halt meistens wichtiger oder unter Umständen wichtiger als Überschriften von Webseiten und so weiter. Das heißt, das ist etwas, wo man weitergeht und wo man versucht hat, da viel mehr Tags und viel mehr Struktur in diese Sachen hineinzubekommen. Das nächste, was wir uns anschauen, ist Video. Man dachte, kann das irgendwie nicht machen ohne das Videodeck, das ist der Liebling der Medien. So können sie ein Video abspülen. Ich schreibe einfach hin im Body, Video Source ist gleich video/video.mp4. Das werden sie jetzt dann starten und dann ist man meistens das erste Mal, dass man sagt, okay, ob HTML5 die Zukunft ist, weiß ich nicht, mir gefällt es nicht. Wir starten nämlich das jetzt einmal und das ist vielleicht der Tipp, wenn sie das ausprobieren, sie werden nämlich genau die Webseite haben. Okay, wenn sie da oben hinklicken, werden sie sagen, hey, da wäre was gewesen. Und mit der rechten Maustaste sagt er, aha, wiedergeben, stumm, Video. Schaut schon fast aus wie Video, oder? Könnte man sagen, okay, das ist die Sparform des Videos, das können Sie sich in der Firma anschauen. Nein, das ist jetzt kein Problem. Man könnte jetzt auch vermuten, okay, das ist E9, das ist ein Release-Kandidat, der kann Video überhaupt nicht. Das eigentliche Problem, was wir haben, ist ein ganz anderes. Der Browser kann natürlich Video. Ich habe gesagt, ich will MP4 da abspielen. Was wir jetzt haben, ist, der IIS kann es nicht. Ja, und das ist jetzt genau der Punkt, warum ich den normalen IIS verwende, weil ich habe es zumindest nicht geschafft, dass ich dem Developer IIS, der im Visual Studio drinnen ist, neue MIME-Typen beibringe. Das heißt, der Trick, dass man da tatsächlich was sieht, und ich habe das da einfach, nachdem ich noch nicht so viel tippen wollte, ist einfach, ich erzähle einfach jetzt dem IIS und sage, hey, du, es gibt da neue MIME-Typen. Und zwar, wenn ich Extension MP4 hinschreibe, dann meine ich eigentlich MIME-Typ-Video/MP4. Man kann das übers Web-Config machen, man kann es ja direkt im IIS eintragen. Und wenn wir das jetzt haben, das heißt, wir haben jetzt quasi den Webserver HTML5-iziert, wie man das nennen will. Auf einmal haben wir da was, was ich jetzt noch nicht gemacht habe, wenn wir es nachher sehen und kann sagen, hey, ich möchte es wiedergeben und ich kann jetzt da das Video anschauen. Eine Zeile, wenn ich will, dass das gleich startet, könnte ich noch Autoplay da hinschreiben, bringe ich auch noch in die Zeile hinein und das Ganze läuft. Was man natürlich jetzt nicht vergessen darf, ist, man kann da mehr machen. Das heißt, ich kann da zum Beispiel einen ganzen Haufen Properties, und zwar ich will jetzt nicht am Anfang diesen schwarzen Block haben, weil ich das vielleicht halt noch nicht spielen will, sondern ich sage, sei lieb und zeige mir da irgendein Bild an, damit ich das sehen kann. Ich habe da drinnen Autoplay. Ich habe gesagt, ich hätte ganz gern Controls, also dass der User nicht nur das Video anschauen kann, sondern stoppen kann, spülen kann, was weiß ich was. Preload, ich sage, laut das einfach einmal gleich beim Hoch. Ich sage, wie schnell möchte ich das hinspülen. Und ich gebe an, was ja jetzt nach wie vor Thema ist, nicht jeder Computer, der vielleicht ein Video spielen kann, hat jeden Codec drauf und. Ich sage, du, da hättest zwei Sourcen, probier es halt einfach einmal aus. Ja. Schau mal, ob du das MP4 drum spielen kannst. Wenn das MP4 nicht funktioniert, dann probier dieses Web-Ding. Das ist ein anderer Videostandard. Der wird meiner Meinung nach, was immer da genau hineinkommen wird, da sind sie sich, glaube ich, noch nicht so ganz einig. Das heißt, ich sage jetzt einmal, spiel diese zwei verschiedenen Dinge. Und wenn ich mir das jetzt anschauen kann, werden wir sehen, erstens, das Video startet gleich. Wenn ich drüber fahre, habe ich da unten, so wie man es bekannt. Das Nette ist eben, okay, da zeigt er mir zu, plain HTML. Das heißt, ich habe kein Add-in, ich habe kein sonst was, sondern ich kann mit HTML5 diese Sachen spielen. Wichtig, merken Sie, wenn Sie das ausprobieren, im Internet, man findet immer, das Videodeck schaut so aus, ja, weil das haben alle gern. Manchmal frage ich mich, ob manche Leute drüber schreiben, das nie ausprobiert haben, weil sonst war einer aufgefallen, dass man vielleicht den MIME-Typen nur registrieren. Nebenbei merkt, es ist kein IIS-Spezifikum, es ist nur die Art und Weise, wie man spezifiziert. Aber wenn man andere Webserver verwendet, muss man den MIME-Typ zusätzlich dem beibringen, dass er den kennt. Was man jetzt natürlich auch machen würde, das ist dann, jetzt ist man dann begeistert und das erste ist, ich hätte gerne ein Fullscreen-Video. Dann kommt man halt drauf, okay, das ist ein Standard und aus irgendwelchen Gründen, es gibt schon Gründe, haben die Leute beschlossen, Fullscreen-Video ist a Security Leak. Ich sollte irgendwann einmal nachlesen, warum, aber es ist a Security Leak. Das heißt, es geht nicht. Was wir jetzt natürlich machen können, ist, wir haben ja JavaScript, wir können ja das Zeug programmieren und das heißt, was ich jetzt einfach machen kann, ich nehme einfach den Event, hänge einfach einen Event-Listener drauf und sage, okay, wenn irgendeiner das Fullscreen kann ja nur irgendwie laufen und dann, wenn irgendeiner halt die Größe von dem Browser verändert, passiert was. Ich fange einfach ab, wann sich der Browser verändert. Und wenn das ändert, schaue ich mir das Video an und setze einfach das Video auf die neue Größe. Und das heißt, so kann ich natürlich mit JavaScript, man sieht am Anfang, spielt er das nur da oben, weil ich dann beginne mit dem Dings da herumzuspülen, wird einfach das Video entsprechend angepasst. Und last but not least, das letzte Beispiel, was ich im Video, bevor wir sonst sage, wir sind ja nur Video und ich erzähle nur über Video, aber ich habe gedacht, und ich gehe davon aus, wer developt, phasenweise zumindest, ich habe mir gedacht, das muss man sich zu Gemüte führen, das ist eines der geilsten APIs, die ich je gesehen habe. Ja. Und Sie werden gleich sehen, warum. Was ich gesagt habe, Video kann natürlich jetzt HTML5, das heißt aber jetzt nicht, dass jedes Device deshalb Video kann. Das heißt, ich muss auch fragen, das heißt, man muss jetzt überlegen, was geht und so weiter. Und das Erste, was ich machen kann, ist, ich kann jetzt natürlich fragen, hey, du Device, du kannst überhaupt Video spielen. Okay. Das ist ja noch nicht so spannend, aber wir schauen uns das einmal an. Hey, du Device, kannst du Video spielen? Video ist supported, ist true. Okay, passt. Was jetzt natürlich dann trotzdem passieren kann, ist, dass ich jetzt zu dem Punkt komme, dass ich erstens mein IE schon wieder nicht finde, aber der zweite Punkt ist natürlich, hey, meine Maschine behauptet, sie kann das, ich will das weg, geht das weg. Meine Maschine behauptet jetzt, sie kann das, und es spürt es trotzdem nicht. Das heißt, ich kann jetzt da weiter hineingehen und jetzt wird es aus meiner Sicht dann etwas lustig. Ich kann nämlich auch sagen, okay, ich würde gerne MP4 spielen. Also das erste Spiel da oben haben wir gehabt. Wir wissen jetzt ist es wirklich strange mit der Auflösung. Okay, das haben wir gehabt und er hat gesagt, Video ist supported. Das nächste ist, ich gehe jetzt her und sage, kannst du einen spezifischen Typ spielen? Und zwar, ich würde gerne Video/MP4 spielen. Und auch da kriegen wir jetzt eine ganz klare Antwort. Und das ist jetzt auch kein Fehler vom IE, sondern das ist so im Standard definiert. Die Vorderen sehen schon, ist MP4 supported? Maybe. Man könnte jetzt sagen, okay, die haben jetzt dreiwertige Logik entdeckt, die sich das überlegt haben und haben wir uns freut damit. Nein, es geht weiter. Man kann jetzt auch noch so weitere spannende Fragen stellen und kann sagen, okay, natürlich, die können das nicht wissen. Mein Device kann ich MP4 unterstützen, aber vielleicht nicht mein Codec. Das heißt, ich kann jetzt sagen, kannst du MP4 spielen und zwar MP4 mit einem spezifischen Codec? Und auch da kriegt man durchaus spannende Aussage. Probably. Das ist kein Fehler, da müssen Sie daran gewöhnen, irgendwie ist HTML. Also ich habe irgendwie so das Gefühl, Web ist schon ein bisschen eine eigene Welt. Der Grund, warum der da probably ist, dass Sie sagen, okay, es hängt jetzt natürlich auch von der Auflösung ab. Das könnte ja einfach ein Handy sein, was die Auflösung nicht spielen kann und. Das hätte so den Codec. Aber ich glaube, Sie sehen, worauf ich eigentlich hinaus will. Es wird da etwas spannend, sagen wir mal so. Okay, die Zeit läuft auch dahin, das wird auch spannend. Okay, dann hupfen wir weiter. Das nächste, was wir haben, ist, ich würde noch was vergessen, bis wir auf SVG. Das weitere, was unterstützt wird, ist, wir haben Canvas. Das ist natürlich recht spannend. Das heißt, wir können jetzt mit einem Canvas, das heißt, ich kann jetzt, habe unten ein Tag und sage, okay, ich habe ein Canvas und wer Silverlight kennt die Idee des Canvas. Das heißt, ich mache auf meiner Webseite ein Zeichen, im Wesentlichen eine Zeichenfläche auf, hol mir den Kontext von der Zeichenfläche und möchte dort jetzt hinzeichnen. Da machen wir jetzt nicht alle Beispiele. Das heißt, ich hole mir einfach den Kontext. Im Moment gibt es nur 2D-Kontext. Es ist zwar angedacht, irgendwann einmal ein 3D-Kontext, dass man dreidimensional zeichnen kann. Und dann kann ich da drinnen einfach sagen, okay, ich erzeuge jetzt einen Linear Gradient und ich möchte dann einfach ein Rechteck zeichnen und das fülle mit dem Gradient an. Das heißt, ich kann ganz normal zeichnen. Wer das einmal ausprobiert, da gibt es etwas, man muss sich mal überlegen, wie das Modell von HTML funktioniert. Man möchte jetzt vielleicht ein Bild zeichnen und man könnte sich denken, okay, das ist sehr einfach. Ich habe da den Fisch, das Image, dann habe ich einen Source, dann hole ich mir diesen Gradient, also hole ich mir den Kontext von dem Canvas und ich zeichne den Fisch. das wirklich Nette ist, ich starte das und habe das. Da sehe ich allerdings nicht einmal, wo der Fisch sein sollte. Das ist die Änderung vielleicht zum Ding. Was jetzt dazu kommt, ist, man kommt dann meistens als Developer auf die Idee, ich könnte die buggen. Das kann ich auch. Hoffentlich. Okay, passt. So, haben wir das da. Passt, passt. Schaut da vielleicht noch ein bisschen. Und was man dann jetzt hat, ich hoffe, der Effekt gelingt. Der gelingt nicht immer. Hey, cool, der Fisch ist da. Auch nicht schlecht. Ja, also in Zukunft vielleicht zu merken, wenn Sie irgendeine Webseiten haben, die am IE9 läuft, müssen Sie Visual Studio Ultimate dazu verkaufen. Ja? Na, war natürlich nicht so, aber wäre eine Variante. Die eigentliche saubere Variante ist, was ist vorher passiert? Ich habe gesagt, ich möchte, wir haben natürlich im Web und ich hole irgendwo die Assets her. Ja? Und das heißt, der geht so schnell da drüber, dass ich jetzt hergehe und sage, der Fisch ist noch gar nicht da. Ich probiere was zu zeichnen, was es noch nicht gibt. Das heißt, wie man sowas richtig macht, und das ist etwas, was man in dieser Ecke vom Web öfters finden werden, ist, ich habe einen Fisch, und was ich jetzt mache, ist, ich sage quasi laut diesen Fisch, und erst wenn dieser Fisch geladen ist, das heißt, ich warte, bis der Fisch sagt, ich bin geladen, und erst dann kann ich ihn zeichnen. Das ist einfach aus dieser asynchronen Idee heraus, aus dieser asynchronen Art und Weise, wie man arbeiten kann, und jetzt haben wir unseren Fischer immer. Was man auch machen kann, ist, man kann ja mit Videos zeichnen, das heißt, ich kann ja durchaus ein Video nehmen, und kann da jetzt sagen, okay, aber Video, das heißt, ich habe jetzt unten mein Videotag drinnen, wieder mit Source und Autoplay, und darunter habe ich ein Canvas hingeschrieben. Was ich jetzt machen kann, ist, naja, ich nehme das Video, ist ein ganz normales Element, kann ich mit JavaScript bearbeiten, ich hole mir mein Canvas. Ich sage, das Video und der Canvas soll gleich groß sein. Was auch gibt bei diesen Funktionen, die am Canvas funktionieren, es gibt Translationsdinge. Das heißt, ich kann verschieben, ich kann skalieren, ich kann verschiedenste Dinge machen. Was ich jetzt mache, ist, dass ich sage, na okay, auf den Canvas, ich nehme einfach das Video und zeichne das Video noch einmal. Das ist die Frage, warum will ich das? Das ist auch nicht sehr sexy, dann hat man einfach zweimal das Video untereinander. Was ich mir jetzt aber schon überlegen könnte, ist, sage ich, hey, ich nehme das Video, verschiebe es ein bisschen, sonst hätte ich es nämlich überhaupt übereinander zeichnen, also das wäre dann, außer dass die Maschine was zu tun hat, überhaupt wenig sinnvoll. Ich verschiebe jetzt einfach die von mir gezeichnete Variante um 200 Pixel nach unten, nachdem wir oben gesagt haben, das Video ist 200 Pixel groß, zeichne ich jetzt das Video untereinander, das heißt, wir haben dann zwei Videos untereinander laufen. Relativ viel Aufwand dafür, dass ich kein zweites Mal mit Cut and Paste den Videoding spiegeln will. Was ich jetzt aber machen kann, ist, dass ich natürlich die volle Canvas-Funktionalität verwenden kann. Ich sage, okay, wir skalieren das ein bisschen. Wir flippen es nämlich. Das heißt, wir haben jetzt das eine Video so und das andere gedreht. Und dann mache ich mir einfach einen Gradient. Und sage, der Gradient ist jetzt nichts anderes, wie der geht von voll sichtbar langsam zu unsichtbar. Und was ich mit auf diese Art und Weise relativ simpel erreichen kann, ist, ich habe jetzt oben das Video laufen und drunter habe ich so eine Spiegelung, die da, ich weiß jetzt nicht, wie man es am Beamer sieht, die da unten aber nicht ganz durchgespiegelt ist, sondern so leicht verlaufend ist. Das heißt, man kann jetzt wieder mit relativ wenig Effekt, und wir haben ja gesagt, die Idee ist immer, HTML5 soll heutige Webseiten zu implementieren, vereinfachen. Das ist übrigens nicht nur so hergesagt, also etwas, was das Projekt gemacht hat, die haben, ich weiß jetzt gar nicht, über Google, glaube ich, die 80.000 häufigst besuchten Webseiten ziemlich genau analysiert, was verwenden die, wie sind die aufgebaut. Daher kommen auch diese Tags, Header, Footer, Seiten, also diese V-Seite, dass man auf der Seite so ein Rolling Bar hat. Das heißt, das sind Dinge, wo man sehr einfach damit arbeiten kann. Etwas anderes, was mir auch noch gefällt, ist, ich werde jetzt nur nicht das Tool starten, nicht weil ich was gegen das Tool hätte, Adobe Illustrator, nur dann ist meine Maschine endgültig down. Ja, also dieser Notebook und Visual Studio und IIS und PowerPoint und Adobe, das ist irgendwie passt Internet zusammen. Was es aber gibt, und das kann, nachdem viele aufzeigen, sind die Welt, vielleicht ist der eine oder andere aus der Designer-Ecke. Was natürlich für Designer jetzt da nett ist, wäre zum Beispiel, dass man Sachen mit Adobe Illustrator macht. und mein Glamour hat einfach eine Reihe von AI-Files. Und was man jetzt machen kann, es gibt für einen Adobe Illustrator, gibt es von Microsoft, ich habe hinten einen Link drinnen, einen Exporter, wo der einfach hergeht und das ganze AI-File, also auch wenn ich dort Animationen und so drinnen hätte, als HTML exportiert. Und das heißt, der macht dann einfach sowas draus. Das heißt, ich kriege jetzt quasi eine ganze Zeichnung als JavaScript, was auf diesem Canvas gezeichnet werden kann. Und habe dann genau das, das ist, also wenn ich jetzt behaupten würde, ich habe es in Adobe Illustrator gezeichnet, das ist übertrieben. Leute, die damit umgehen können, haben sowas mit dem Adobe Illustrator gezeichnet, im Speziellen unser Zeichner. Ich habe das einfach aufgemacht, habe gesagt Export und habe jetzt den Vorteil, dass ich damit ganz normal diese Zeichnung verwenden kann. Was jetzt natürlich dazu sagen, ich kann auch alles machen, was ich jetzt natürlich tun kann. Ich kennt natürlich jetzt auch diese Transform-Funktionen, könnte diese Zeichnung vergrößern, verkleinern und so weiter machen. Okay. Dann schauen wir weiter, was ich vorher schon angedroht habe, SVG. SVG ist im Wesentlichen auch nichts anderes, als wie eine andere Möglichkeit, Grafiken in mein Bild hineinzubekommen. Allerdings hat das einen riesen Vorteil, Vektorgrafiken. Das heißt, ich habe irgendwelche Basic Shapes, ich habe keine Pfade, Texte und so weiter. Und schauen wir uns das vielleicht kurz an, wie das ausschaut, wenn ich das dort hineinbekomme oder wenn ich das dort hineinschmeiße. Nicht Images, Videos. Und schauen wir uns an, ich habe da oben so ein simple, so ein SVG-Image. Man sieht, das ist nichts anderes als so eine Beschreibung quasi. Man kennt jetzt schon von unten, es kommt natürlich aus dieser XML-Ecke. Und ich habe jetzt da eine Beschreibung von einer Grafik. Und ich kann das natürlich wie nach wie vor im Image kann ich angeben, ich möchte SVG, das heißt, das geht auch bisher, alt hergebracht, kann ich es im HTML einbetten und kann das natürlich aufmachen. Das ist jetzt noch mal wenig sexy, ja, das ist nichts anderes als ein anderes File-Format, was ich verwenden könnte. Was ich jetzt da machen kann, ist, ich kann dieses File-Format da in HTML inkludieren, das heißt, ich brauche nicht ein extra File, sondern ich kann jetzt relativ, ich würde es nicht sagen umfangreich, man könnte auch umfangreichere Grafiken in dieses HTML einbetten. Das heißt, ich gehe einfach her und sage, okay, ich habe jetzt da SVG, das konnte ich bis jetzt auch, und ich werde jetzt das zeichnen. Irgendeine Idee, was das werden wird? Ein paar Leute sind da, die weiß, dass Grafiker sind. Okay, gut, Idee, 29, 39 weiß vielleicht nicht unbedingt jeder, was das ist. Der Hinweis ist rot. Das ist die österreichische Flagge. Wer zum Beispiel SVG verwendet, ist Wikipedia. Die verwendet für die Flaggen und so weiter, haben immer schon SVG verwendet, weil das eine relativ sparsame Variante ist, Flaggen anzuzeigen. Und weil ich es im Vektorformat habe. Was man jetzt aber gemacht hat im Weiteren, ist, dass man einen Schritt weiter gemacht hat und hat gesagt, hey, wenn man jetzt schon quasi Grafiken in HTML beschreiben kann, warum macht man das nicht so full-fledged? Wir wollen das so richtig schön drinnen haben. Und ich habe da unten wieder simples SVG, da wird ein bisschen was zusammengemischt und so weiter. Wenn man jetzt aber zum CSS-Teil schaut, das heißt, wir sind jetzt in CSS 3.3 unterwegs und wir stylen da ein bisschen, okay, wir stylen die Box und auf einmal wir stylen einen Circle. Das ist was, das habe ich bis jetzt nicht gekannt, weil HTML hat keinen Circle, warum sie den stylen. Was ich jetzt nur machen kann, ist, dass jetzt SVG so stark verwoben ist, dass ich jetzt da meine Grafiken mit CSS stylen kann. Das heißt, ich sage da unten, du, der Kreis, den du unten hast, das ist zwar SVG, aber ist okay, der bekommt jetzt eine bestimmte Füllfarbe, also füll den und der bekommt eine spezielle Farbe. Und ich kann jetzt auf die Art und Weise, kann ich die Sachen füllen. Der ist jetzt da unten, ist dieser Kreis ist grün. Da oben habe ich noch was anderes drüber, aber das ist nicht so spannend im Moment. Ein weiterer oder der dritte Teil, den ich mir anschauen möchte, ganz gern von diesen Spezifikationen, die wir da drinnen haben, ist CSS 3. Das heißt, mit CSS 3, was jetzt auch fix dabei ist, kommen eine Reihe von neuen Möglichkeiten, die ich habe. Ich habe neue Selektoren, zum Beispiel für SVG-Sachen. Ich habe aber mehr Möglichkeiten. Das heißt, ich kann jetzt meine Webseite noch besser stylen, als ich die vorher kann. Und ich kann das vor allem so machen, dass ich noch immer standardkonform bin. Schauen wir uns da ein paar Dinge an. Und etwas, was, falls jemand letztes Jahr auf die Big Days war, da haben wir ewig herumgeeiert, wie man sowas machen kann. Heuer tun wir uns relativ leicht. Da hat nämlich der Designer unbedingt sie einbüht, er hätte gern so abgerundete Ecken bei den Castle. Ja? Das ist eigentlich nicht trivial gewesen bis jetzt. Mit CSS 3.0 schreibe ich einfach hin Border Radius. Und das heißt, das ist jetzt ein Teil vom, CSS, der das machen kann. Das heißt, wenn man sich das jetzt anschaut, wir haben da noch mehr Sachen. Wir kennen einen Shadow, also wenn jetzt ein Schatteneffekt hinter ein Rechteck haben will, kann ich das machen. Das heißt, es gibt da durchscheinende Dinge. Das heißt, ich kann einfach jetzt angeben und kann sagen, hey, so soll das ausschauen. Und wenn man schaut, da ist nicht nur dieses Rechteck ist durchsichtig, sondern auch den ich die Durchsichtigkeit auf das Parent-Objekt gesetzt habe und habe gesagt, okay, alles, was unter dir ist, ist so durchscheinend. Und wenn man sich das da anschaut, da ist jetzt auch die Schrift durchscheinend. Das heißt, ich habe wesentlich mehr Möglichkeiten, wie ich jetzt mit CSS meine Webseite stylen kann und ausrichten kann. Das nächste schauen wir uns zuerst an. Das ist ein recht nettes Beispiel, so ein Media Query. Wir haben so eine Hand und ab und zu vergrößert man das ja. Was ich verstehe, es ist zum Herzeigen, aber es gibt ja vielleicht da manchmal ein kleineren Screen und so weiter. Wir simulieren jetzt einen kleineren Screen, wir machen das Things und irgendwann, wie wird das gemacht? Na gut, eine Idee wäre JavaScript ist feig. Außerdem hat der Max gesagt, dann auch was über jQuery erzählt, mach nicht zu viel mit jQuery. Okay, lassen wir es weg. Ja? Wie man das machen kann, ist folgendes, und zwar es gibt diese sogenannten Media Queries. Das heißt, ich kann jetzt hergehen und kann sagen, zusätzlich zum normalen Select auf Klassen und auf Tags und so weiter, kann ich sagen, okay, auf was für ein Medium laufe ich denn? Und ich kann jetzt sagen, okay, wenn das Medium mindestens 450 Pixel breit ist und maximal 500, das heißt, ich habe das Ganze einfach darunter eingeteilt, lade ich einfach jedes Mal ein anderes Background-Image. Das heißt, ich verwende überhaupt kein JavaScript, sondern der Einzige, der bestimmt, welches Background-Image von diesen Fingern jetzt herzeigt wird, ist einfach dieser Selector, der sagt, hey, das Medium, was ich zur Verfügung habe, hat nur mehr eine gewisse Größe, ich nehme ein anderes Image. Das heißt, wo man das natürlich verwenden kann, ich kann jetzt in einem CSS-File sagen, pass auf, wenn du jetzt einen großen Screen hast, style die Webseite vielleicht anders, wie wenn du einen kleinen Screen hast. Wenn du auf einem mobilen Device laufst, zeigt das ein bisschen anders an, nur über Stylesheet. Ich brauche nicht im HTML was ändern, sondern ich gehe in Stylesheet und kann mit diesen Media Queries über Stylesheet haben. Das nächste ist auch etwas, was recht cool ist, aus meiner Sicht, und zwar man hätte ganz gern vielleicht irgendwelche speziellen Schriften. Also jetzt ohne, dass man sie mit Schriften auseinandersetzt, kann man vermuten, das ist keine Standardschrift. Das kann ich heute auch machen. Nur was ich heute machen muss, ist, heute nehme ich ein Bitmap. Und ein Bitmap hat halt leider einen Nachteil. Auch wenn das jetzt eine wichtige Überschrift ist, die Search Engine wird es nicht finden. Weil die das Bitmap nicht analysieren kann. Was ich jetzt aber habe, ist folgendes. Ich kann jetzt definieren und sagen, hey, es gibt einen neuen Font. Das heißt, ich kann Custom Fonts in mein HTML in Standard Art und Weise einbinden. Source ist dort, das ist dieses WAF-File-Format, das ist ein eigenes File-Format, was einige Firmen gemeinsam entwickelt haben und das hergestellt haben. Das heißt, ich kann einen Custom-Font einbinden und dort, wo ich den verwende, ist das ganz normaler Text. Im HTML steht Text, das heißt, jeder Reader, jedes Search Engine, also die Roboter von Search Engine, die sehen Text. Das heißt, ich kann noch sauberer trennen den Text und so weiter. Und das nächste ist nur ein Beispiel, was ich herzeigen wollte und nachdem ich jetzt nicht extra nur Virtual Machine aufsetze, mit nur einem anderen IE drauf zu haben und so weiter, habe ich mir da mit diesen kompatibel. Das heißt, ich tue jetzt so, als wäre mein i9 ein i7. Und da gibt es einen japanischen Menschen, der hat sich darum kümmert und der macht irgendwie so ziemlich komische Dinge. Ja. Das Coole an der Webseite ist, wenn man sich die anschaut, ist, wie die aufgebaut ist. Wir haben da oben ein bisschen CSS drinnen. Und da unten, nein, wir haben viel CSS drinnen. Und da unten haben wir einfach nur Diffs. Also das Einzige, was das HTML ist, das sind nur geschachtelte Diffs. Also ich kann jetzt runterfahren, das sind nur Diffs. Warum ich das herzeige, ist, weil ich sagen möchte, der hat natürlich oben einiges an CSS dabei. Das, was wir jetzt gesehen haben, diese etwas komische Figur, ist CSS vor 3.0. Wenn ich jetzt hergehe und sage, okay, nehmen wir an, wir haben CSS 3.0, also der IE9 unterstützt das. Sehen wir auch noch nicht mehr, weil wir refreshen müssen. Aber wenn ich das jetzt refresh, kriege ich so ein Männchen. Das nur ein bisschen, um die Optik zu zeigen, was ich mit CSS 3.0 an Dingen mehr machen kann, als mit den alten CSS. Und last but not least, was wir natürlich auch immer wieder gern verwenden, ist so ein bisschen JavaScript. Und es gibt eine Reihe von Erweiterungen zu JavaScript. Wer nicht sehr intensiv sich mit JavaScript beschäftigt hat, manche Dinge werden einem gar nicht abgegangen sein. Zum Beispiel, wir haben Native JSON. Das wird der eine oder andere wird JSON verwenden für Webservices, Pagex Calls. Da gibt es Libraries, die das machen können. Der Grund, warum man das jetzt in die Sprache hineingegeben hat, ist ganz einfach Performance. Und wir reden jetzt nicht von Performance doppelt so schnell. Jeder, der mit Ajax arbeitet, weiß, das ist schon ein Thema, wie schnell diese JSON-Dinger gerendert werden. Man redet dort wirklich um zigfache Performance-Steigerung. Einfach weil jetzt JSON-Native in der JavaScript-Engine abgearbeitet wird. Es gibt aber eine Reihe von anderen Dingen. Es gibt neue Re-Methoden. Schauen wir uns das vielleicht ein bisschen im Code an. Dinge, die man bis jetzt vielleicht nicht gesehen hat. Es gibt auf einmal so Sachen, wie kann Index suchen. Das heißt, ich habe Sachen, die man von C-Sharp her gewohnt sind. Ja? Ich kann einen Index suchen. Es gibt auf einmal so Sachen wie for each. Das heißt, ich kann über ganze Array drüber iterieren. Oder ich kann sagen, mach bitte irgendwas für jedes Element da drinnen. Das heißt, es geht ganz bewusst ein massives Aufblasen von den Möglichkeiten, die man mit Arrays machen kann. Das nächste, was macht, das Objektmodell. JavaScript ist keine objektorientierte Sprache. Was man bis jetzt machen hat können, ist, dass man quasi so ein Prototyp-Objekt irgendwo hingemacht hat und dass man dann drunter immer gesagt hat, okay, klon dieses Ding irgendwie. Das heißt, ich habe so ein Prototyp-Objekt gemacht und sage, bitte klon mir das. JavaScript wird dahingehend erweitert, oder eigentlich ECMAScript, wie man das dann heißen wird, dass ich jetzt dann einfach wirklich sauber meine Klasse definieren kann und wenn ich jetzt eine Instanz brauche, gehe ich einfach hin und sage, create a Ding vom Typ Appointment. Ich kann Properties wesentlich sauberer hinhalten, das heißt, ich kann Properties sauber definieren, nicht so, wie dass ich so quasi weiß, was zu was nicht gibt, sondern ich sage, da ist der Property und ich kann Default Values und so weiter angeben. Und es gibt dann also Dinge, da wird es im Detail gar nicht eingehen, wie irgendwelche Methoden, die man sich erwartet hätte. Man kann jetzt zum Beispiel date, now und so weiter. Das heißt, sehr viel von diesen Klassen sind einfach um Dinge erweitert worden, die man aus anderen Programmiersprachen kennt. Ja, ich will gar nicht sagen, die man sich fast erwartet. Okay. Falsch, da wollte ich nicht her, aber das macht nichts. Schauen wir uns noch an. Last but not least, und da nicht anders, warum rum, Internet Explorer 9. Der Grund, warum ich auf IE9 gehen möchte, ist erstens, weil natürlich von uns HTML5, JavaScript, also ECMAScript, CSS3 und so weiter diese Dinge unterstützt. Was ich aber auch kurz herzeigen will, was manchmal untergeht, in Wirklichkeit, ich habe so das Gefühl, wir leben in einer Welt, wo Web und Client irgendwie zusammenwachsen. Ja? Also, ehrlicherweise, ich gehöre zu den Leuten, ich gestehe zu, ich hasse es, E-Mails über einen Web-Client, wurscht welchen, zu bearbeiten. Ja. Trotzdem hängen die natürlich im Internet herum. Das heißt, ich habe eine Client-Applikation, Outlook, die mit meinen E-Mails arbeitet. Auf der anderen Seite, bei manchen Dingen würde ich es ja gar nicht so genau wissen. Ich will einfach Content haben. Ja. Wenn ich auf Facebook gehe, also ich habe abwechselnd irgendwelche Client-Versionen und Webseiten, das ist etwas, da will ich nicht explizit jetzt ins Internet gehen und. Und auch da werden wir schauen, was der Internet Explorer in diese Richtung bringt. Ich habe das, und das ist bei weitem kein vollständiges Ding, ich habe einfach so aufgehört, was taugt man beim Internet Explorer? Ja? Und ich habe da so ein paar Dinge mitgenommen. So das erste ist einmal, der eine oder andere Developer wird das vielleicht nachvollziehen, eine Kleinigkeit, aber es ist wirklich hilfreich. Ich werde es an irgendeinem Beispiel nehmen, wurscht, wir nehmen gleich die Webseite. Man kennt es vielleicht, man macht was mit jQuery, dass ich das Wort auch erwähnt habe. Der Max hat gesagt, ich darf es ja nicht erwähnen. Ja, also verraten Sie es nicht. Und irgendwann kommt dann eine Fehlermeldung. Ja, so, und dann gibt es ja diese wunderschönen Development-Tools mit F12. Und üblicherweise schauen wir jetzt nur an, wo hat der irgendein Skript drinnen. Und manchmal kommt man da auf eine Fehlermeldung und dann sagt man Skript und das schaut dann so aus. Und ich habe im Vorjahr länger einen Fehler gesucht. Da war dann da drinnen irgendwas markiert, Fehler. Ja. Eine Kleinigkeit, aber ich finde es ja nett. Man findet es vielleicht nicht auf Anhieb. Da oben gehe ich auf Konfiguration, sage JavaScript formatieren. Und das ist lesbar. Ja, ich brauche nicht 2 Stunden, das im Notepad zu formatieren, dass ich überhaupt eine Ahnung habe, was da passiert ist. Sondern, ja, dachte, man kann ja auch kleines Dinge. Es ist einfach cool. Ja. Also das macht mir wirklich Spaß. Andere Sachen auch, aber das ist das, was ich öfters brauche. Also, nein, stimmt nicht. Das andere Feature brauche ich auch oft. Das nächste, was jetzt mittlerweile hineingewandert ist, es gibt einen Geolocation-Standard. Und schauen wir uns ein Beispiel an. Und da gibt es einige andere Firmen, die auch immer so sagen, ich will einfach wissen, wo ich bin. Und ich will das irgendwie, und ich will das nicht komisch, sondern ich gehe jetzt einfach her und ich mache das einfach da gleich im Notepad auf. Und das ist der Code, den ich herausfinden muss, wenn ich eine Geolocation von meiner Webseite haben will. Das erste ist, ich frage ab, ist Geolocation supported? Könnte vereinzelt vorkommen, dass Leute noch zum Beispiel einen IE8 verwenden, also einen alten Browser, der kann das halt nicht, ja, oder manche andere. So, wenn ich jetzt sage, okay, ich supporte Geolocation, also der IE9 macht das, dann setze ich einfach auf und sage, du, wir sind jetzt wieder in diesen asynchronen Pattern, geh bitte her und schau nach, was der hat. Das heißt, ich setze 2 Callbacks auf, wenn er die Position nicht findet, wann die Position gefunden wird. Und unten mache ich dann so ein Callback. Wenn die Position gefunden ist, gib es einfach aus. That's it. Und wenn ich die Webseite jetzt einfach aufmache, fragt der IE9 freundlich nach. Das sind geblockte Inhalte. Und übrigens, die HTML-Seite will auf den Standort zugreifen. Möchte es erlauben. Und ich weiß jetzt, Latitude, Longitude. Das heißt, ich habe mit diese 3 oder 4 Zeilen Code, kriege jetzt außer, wo bin ich. Und ich brauche mich da nicht irgendwie über kryptische Sachen hinweg finden. Und manche andere große Leute, also große Firmen, die zum Beispiel Maps anbieten, könnten jetzt zum Beispiel das auch so implementieren, dass man das auch im IE problemlos sieht, wenn es draufkommt, dass das funktioniert. Das nächste, was man auch hat, da werde ich nur ganz kurz drüber, ist diese Global Composite Operations. Die sind jetzt auch implementiert. Das heißt, man kann auf dem Canvas mehrere Bilder übereinander lagern. Ich zeige da nur ein Beispiel aus dem Internet ganz kurz her. Und zwar, ich gehe einfach her und sage, okay, ich habe ein Bild, ein schwarz-weiß Bild. Und da unten ist die Operation. Das möchte ich jetzt plussen. Also das heißt, ich möchte es einfach übereinander kopieren. Und das, was ich übereinander kopiere, ist mit diesem, ob es ein anderer Operator, der implementiert ist. Das heißt, der Operator nimmt immer diese 2 Bilder und nur wo diese 2 Bilder sich gemeinsam überschneiden, ich weiß, das ist jetzt blöd erzählt, aber Sie werden gleich sehen, was ich meine, das mappt dann über das Originalbild. Was ich da machen kann, ist so nicht oben ein Strichzeichen. Passiert jetzt nichts anderes und das ist jetzt nicht riesig kompliziert mit JavaScript. Ich habe da einen Strich. Der Strich und das Farbfoto ergibt genau diesen Farbstrich. Und das Plus mappt das einfach. Das heißt, wir haben jetzt den vollen Support für die Operatoren, mit denen ich Bilder miteinander, übereinander hantieren kann. Das Vorletzte, was ich gerne hernehmen möchte, heute das Thema Performance. Und ich hasse ja solche Diskussionen grundsätzlich. Aber man dachte, ich möchte es einfach nur mal herzagen. Ja. Weiß nicht, wer ist der Meinung, dass ich eh grundsätzlich langsam ist? Da hat sich keiner aufzagen, okay. Schauen wir uns an, IE. Wir haben da 20 Fische, die sollten da durch die Gegend schwimmen. Opera. 19, 20 Frames pro Sekunde bringen wir da zusammen. Ja? So, ich nehme dieselbe URL mit. Der schnellste Browser ist eindeutig Mozilla. Gibt es gar keine Diskussion. Der kann zwar heute aus irgendeiner Seite die Grund MSN-Seite nicht darstellen, aber okay. Und was da passiert, ist jetzt genau wieder auf Canvas zeichnen. Also das ist nichts anderes, als wie das, was ich zuerst hergesagt habe, ist jetzt mehr Fische. Der holt sich jetzt die Webseite. Wir haben 20 Fische. Er ist schneller, muss man zugeben. Er hat 18 Frames per Second. Und was wir jetzt machen, und das wird natürlich, ich meine, das ist natürlich ein Thema jetzt, was man sich auch überlegen muss, denn je mehr Funktionalität jetzt natürlich in den Browser kommt, desto wichtiger wird dann, dass der Browser bewahrt. Jetzt nehmen wir einen wirklich langsamen Browser, den IE9, und dort schaut es dann so aus. Dort sind wir nämlich auf 60 Frames per Second. Das stimmt, ich kann auch 500 Fische schwimmen lassen. Man kann sie ja bremsen, ja. Auf das warte ich noch, dass die nächste Aussage ist, der IE9 ist jetzt so schnell, dass man nicht mehr mitkommt beim Browsen. Ja. Es ist manchmal schwierig, den Leuten was recht zu machen. Und das vor allem auf meiner Maschine, ja, das sagt noch sehr viel dazu aus. Die hilft, dass es nicht so schnell wird. So, Entschuldigung, ich habe da mein Dings aufgemacht. Und der letzte Punkt, den ich noch gern herzeigen möchte, ist, zumindest anreißen, ist, ich habe es zuerst erwähnt, Integration von Webseiten. Was ich zum Beispiel sehr häufig verwende, ist, ich gestehe es zu, ist Facebook. Ich hoffe, dass keiner Blödsinn auf mein Wall geschrieben hat. Ich bin etwas gebrieft, seit ich im Unterrichtsministerium ein Thema gemacht habe und dort mir gedacht habe, cool, ich hole von Flickr ein Foto von Wien. Ich weiß jetzt seitdem, es gibt da Domina, die nennt sie auch Vienna. Das war peinlich, okay. Das heißt, was ich jetzt möchte, ist, das heißt, das ist natürlich eine Webseite. Ich kann hergehen, die Bein, Facebook und so weiter. Ich will das aber nicht immer. Was ich jetzt machen kann, ich gehe da oben drauf und sage Datei und sage damit, du das zum Startmenü hinzufügen. Das heißt, ich kann jetzt jede Webseite ins Startmenü und dann in weiterer Folge natürlich in die Taskbar einfügen, dass sie die für mich anfühlt, es wäre diese lokale App, dass die in einem Browser drinnen läuft, ist mir zu dem Zeitpunkt egal. Ich klicke da unten auf Facebook und nicht, ich starte am Browser, tippe irgendwie die URL ein. Wenn man diese Integration weiter treiben will, ist, wenn ich da unten drauf klicke, muss ich jetzt zumachen, was uns kann, kann ich ja sagen, okay, es gibt ja dort mehrere so Sub-Dinge. Erstens habe ich da ein eigenes Icon. Das ist irgendwie nett, aus irgendeinem Grund hat er mir das nämlich weggenommen. Das ist spannend. Und ich möchte da unten, kann ich so Jump-Listen definieren. Das heißt, ich könnte jetzt aus irgendeinem Grund, ich habe das vernichtet zuerst, tut mir leid. Aber das ist nur die Idee, wenn das interessiert, kann man sich anschauen, Jump-Lists, dass er da unten eintragt, geh zu den Kontakten, geh zu deinen Events und so weiter. Und was ich da jetzt machen kann, das ist nichts anderes als eine relativ simple Erweiterung. Und wir schauen uns das direkt in der Facebook-Seite an. Dann ist die Zeit knapp überzogen. Das heißt, es gibt einfach da oben jetzt so Meta-Tags und ich kann jetzt da oben sagen, pass auf, der Application-Name ist Facebook. Das heißt, das ist genau deshalb, warum da unten nicht steht irgendeine Webseite, sondern da steht Facebook bei der Webseite. Und es gibt das, und wenn man schaut, das ist eh im Internet dokumentiert, diese ganzen MS-Application. Dann gibt es einen Tooltip, das heißt, wenn ich da drüber fahre, sagt er, hey, das ist jetzt, wenn du da draufklickst, wird Facebook gestartet. Ich kann angeben, wie groß soll das Fenster sein, das heißt, wie groß wird das Fenster gestartet. Und ich kann diese Jump-List definieren, dass ich sage, es gibt verschiedene Tasks, die dann dort aufscheinen, wenn ich auf die Taskbar draufgehe. Und der eine heißt halt News und dann geht zu einer bestimmten URL. Oder ich will Messages verschicken, dann geht direkt auf diese URL. Das heißt, ich habe die Möglichkeiten mit dem IE9 die Webseiten, und zwar ganz normale Standard-Webseiten, die haben nichts Besonderes, außer wenn ich das jetzt integrieren möchte, diese paar Meta-Tags, die einem anderen Browser egal sind, so einzubinden, dass für mich als User meine Webseiten genauso ausschauen, als wären das normale Applikationen. Okay, und kurze Zusammenfassung. Die Idee war eben, dass man gesagt hat, das Web hat sich weiterentwickelt. Und der Grund, warum man jetzt mit HTML5 und so weiter tut, ist, man will die Idee des Webs haben, man will heutige Webseiten einfach umsetzen können, mit standardisierten Dingen, nicht mit HTML und Silverlight und Flash und was weiß ich alles. Man möchte HTML5 haben. Das heißt, man möchte diese Standards haben, dass ich heutige Webseiten mit dem Rich Content und so weiter bauen kann, die trotzdem auf jedem Browser laufen, die trotzdem auf jedem Device laufen, soweit halt Dinge verändert ist, unterstützen. Video wird in Zukunft auch nicht das Haus unterstützen, vielleicht. Aber das heißt, dass man das bauen kann. Ein wichtiger Punkt ist, dass man sich bewusst ist, wenn man in die Ecke geht, es gibt einfach einen Bauchladen, es gibt einfach einen Werkzeugkasten. Und was mir oft so weh tut, wenn ich dann im Internet lese, so Sachen wie, das macht man so. Ja, das kommt nicht mehr so vor, ich habe daheim eine Kreissäge und darum haue ich jetzt meine Nägel mit der Kreissäge in die Wand, weil das ist ja das wesentlich bessere Werkzeug als ein Hammer. Also zumindest weiter advanced. Ja. Das heißt, es gibt einfach eine Reihe von Dingen und man muss sich anschauen, was macht einfach Sinn für mich und was kann ich verwenden. Was aber natürlich heißt, man muss sich natürlich auch mit Werkzeugen auseinandersetzen, die da gibt. Wenn ich noch nie eine Kreissäge gesehen habe, ist das Zerteilen von Brettern sehr schwierig, wenn ich nur einen Hammer kenne. Das heißt, man muss sich die Sachen ein bisschen anschauen. Und last but not least, ich habe gesagt, HTML ist noch nicht fertig. Es gibt so, das ist so dieser Lebenszyklus von diesen Dokumenten. Da gibt es zuerst First Public Working Draft, dann irgendwann Last Call. So, das ist so ähnlich wie bei unserer Release Candidate. Das wird es werden, außer irgendwer schreit, qualifiziert. Dann haben wir Release Candidate, Candidate Recommendation und dann Recommendation. Wenn wir uns jetzt da nochmal anschauen, werden wir sehen, da ist sehr wenig grün bis jetzt. Also außer ECMAScript und da hinten ein paar Dinge bei diesen DOM-APIs. Sehr viele Dinge von HTML sind im Working Draft. Und wenn man sieht, manche Dinge von IE9 Beta auf die RC haben sie deshalb verändert, nicht weil wir jetzt den IE9 irgendwas besser gemacht haben, sondern einfach, weil zu dem Zeitpunkt, wie die Beta fixiert worden ist, einfach der Standard ein bisschen anders ausgeschaut hat. Das muss einem bewusst sein, da wird sich noch einiges tun. Das zweite ist, bis wann, oder das werden wir dann am Abend noch sicher diskutieren, bis wann wird man davon ausgehen können, dass jedes Device einen HTML5-Browser hat, was auch immer HTML5 dann sein wird. Und last but not least haben wir noch über ein paar IE9-Dinge gesprochen. Ich habe noch ein paar Links drauf. Es gibt so diese Sachen, oft fragt man sich, wie kann ich viele Sachen von denen heute schon nutzen. Library, die viele Sachen dann nachbaut oder zumindest hilft, leichter zu finden, ist Modernizer, beziehungsweise aufbauend auf dem Modernizer dieses HTML5 Cross Browser Polyfills. Die helfen für viele Dinge, die kommen werden, zum Beispiel aus dem CSS3 Teil, die heute nachzubauen. Mit welchem JavaScript, mit welchen Tricks kann ich heute manche Funktionalitäten vorwegnehmen. Visual Studio HTML5 und SVG Extensions ist einfach, dass ich schon heute Code Completion und Codeüberprüfung habe und den AI to Canvas Exporter ist auf der Mix letztes Jahr vorgestellt worden, kann man runterladen. Und hinten eine Reihe von Links, die mir zumindest sinnvoll erscheinen, wo kontinuierlich man sieht, was tut sich in der Ecke und wie geht es weiter und wo kann man was tun. Okay, dann gibt es noch Fragen zu dem Thema. Dann probably ist stärker als maybe. Also, das ist jetzt so, weiß ich nicht, man könnte es so sagen, ja, wenn jetzt, Leute in meinem Alter haben dann Söhne und die werden dann 18 und mit 16 sagt er vielleicht, wäre ich ein Auto kriegen mit 18? Da sage ich relativ lapsig, maybe. Ja, also vielleicht. Wenn der Sohn nicht ganz daneben ist, wird er jetzt noch nicht seine Freunde einladen zum Spazierenfahren. Ja? Probably ist, wenn er sagt, wirst du auch denn, ja wahrscheinlich schon, da kann er geistig sich schon damit auseinandersetzen, wo er hinfahren will. Also es ist wirklich so zu sehen, und es ist maybe ist schwächer, weil ich einfach sage, da weiß ich nicht, ob der Codec stimmt, da weiß ich nicht, ob die Auflösung stimmt und so weiter. Wenn ich jetzt sage, den Codec verwende ich, dann kann ich sagen, okay, zumindest der Codec passt. Chancen sind gestiegen. Das ist der Unterschied. Ist ein bisschen ein Witz, aber es ist halt so definiert. Gut, dann ist es, glaube ich, jetzt eine kurze Pause noch und ja. Ja. Das ist eine heiße Frage. Also grundsätzlich, den Standard gibt es einmal noch nicht. Man hofft, dass demnächst HTML in diesen Final Call Status, HTML5, ich muss gestehen, ich habe jetzt die letzte Woche gemacht, aber es sollte demnächst HTML5 Standard in diesen Final Call Status hineingehen. Das heißt, man rechnet jetzt, dass in den nächsten 1-2 Jahren diese Standards einmal verabschiedet werden. Jetzt je nachdem, wie man sieht, man geht davon aus, dass HTML5 sehr viele Vorteile hat und viele Leute das schnell adoptieren werden. Was man sieht, egal was für ein Browser, ich habe den Opera gehabt, ich habe den Mozilla gehabt, ich habe den IE9, die versuchen wirklich on top mit den Specs mitzuentwickeln, soweit es geht. Das heißt, es ist davon auszugehen, dass sobald wirklich das einmal standardisiert ist, dass es zumindest eine Reihe von Browsern gibt, die das wirklich so umgesetzt haben. Die zweite spannende Frage ist, wie schnell steigen die Leute auf die Browser um? Also ich habe vor kurzem nachgeschaut auf einer Webseite, die ist ein Jahr alt, wo der von einer Webdesignagentur, das ist nämlich auch umgestanden, dass die das designt haben, die gesagt haben, sie designen für IE4. Also je nachdem, wo man schaut, also realistischerweise ist, es gibt Leute, die sagen, sie rechnen in 3 bis 4 Jahren, kann ich davon ausgehen, dass das breit verfügbar ist. Es gibt von der W3C die Aussage, bis sie HTML4 so durchgesetzt hat, dass sie gesagt haben, man kann problemlos alles von HTML4 nutzen, hat es 10 Jahre gedauert. Also zugegebenermaßen, es ist zurzeit einfach schwierig. Ich meine, wir werden sicher in der Diskussion darauf eingehen. Es ist zurzeit, es werden sicher einige Dinge, die so, ich meine, die kann heute jeder Browser. Also sehr viele Sachen, diese Standarddinge von CSS3, Rounded Corners, Query und so weiter, das kennen die Browser heute schon. Da wird sich auch nicht bösartig was ändern. Also das muss man auch sagen, nur weil die Spezifikationen in einem Working Draft sind, üblicherweise werden dort Details geändert, aber es ist jetzt nicht so, dass einer hergeht und sagt, naja, eckige, also runde Ecken, das widerspricht sich, haben wir raus. Also das wird drinnen bleiben. Es wird nur eine Zeit lang eine Diskussion sein, gebe ich Ihnen recht, wo ich keine fixe Antwort drauf habe. Man wird auch sehen, wie schnell die aktuellen Browser, wir werden dann, ich weiß, dass wir in der Diskussion ein paar Statistiken dazu haben, wo man sieht, wie schnell auch die Leute umsteigen. Das ist ja eigentlich die spannende Frage. Weil selbst wenn ich sage, okay, jeder Browser, der heute in der neuesten Version am Markt ist, unterstützt komplett HTML5. Sagt noch nicht sehr viel. Ich habe vor ein paar Monaten mit einer Firma geredet, die haben jetzt ein Projekt gestartet, um vom IE6 auf IE8 zu gehen. Also das wird sicher einige Jahre, muss man einfach schauen, hängt aus meiner Sicht sehr stark damit zusammen, welche Zielgruppe man haben wird. Der Max wird schon ganz nervös dahinter. Okay, wenn es noch Fragen gibt, ich bin eh noch da, beziehungsweise bin nachher die ganze Zeit da natürlich bis zur Diskussion und da können wir darüber reden. Danke.